Deutschlandfunk.
Dossier. Juni 2010. Der damalige Kommissionspräsident José Manuel Barroso am European University Institute in Florenz.
Wir haben es mit einer stillen Revolution zu tun. Einer stillen Revolution im Sinne einer stärkeren ökonomischen Governance in kleinen Schritten. Die Mitgliedstaaten haben akzeptiert und hoffentlich auch genau verstanden, dass den europäischen Institutionen größere Überwachungsbefugnisse und eine sehr viel strengere Kontrolle der öffentlichen Finanzen übertragen werden.
September 2011. Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einer Pressekonferenz mit ihrem portugiesischen Amtskollegen Ministerpräsident Pedro Passos Coelho.
Wir leben ja in einer Demokratie. Und das ist eine parlamentarische Demokratie und deshalb ist das Budgetrecht ein Kernrecht des Parlaments. Und insofern werden wir Wege finden, wie die parlamentarische Mitbestimmung so gestaltet wird, dass sie trotzdem auch marktkonform ist.
Was bedeutet marktkonforme Demokratie genau? Welche Veränderungen hat der demokratische Rechtsstaat zu erwarten, wenn das Recht dem Markt angepasst werden soll? Das lässt sich aktuell vor allem beim Thema Freihandelsabkommen beobachten, also TTIP, CETA oder TISA. Dabei sollen Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialpolitik der demokratischen Kontrolle weitgehend entzogen werden. Doch die Wurzeln des Modells marktkonforme Demokratie reichen tiefer.
Stille Revolution oder von der Verrechtlichung neoliberaler Verhältnisse in der EU. Ein Dossier von Barbara Eisenmann.
Seit Anfang 2010 folgen sich krisenbedingt Reformvorschläge und neue Regelungen in derart dichter Abfolge, dass selbst ein genauer Beobachter den Überblick verliert.
Strategie Europa 2020,
europäische Finanzstabilisierungsmechanismus,
Die all diesen neuen Regelungen, Instrumenten, Institutionen innewohnenden rechtlichen Verschiebungen werden von ihren Akteuren nicht an die große Glocke gehängt. In den Europarechtswissenschaften gibt es eine Reihe kritischer Wissenschaftler, die diese Verschiebungen allerdings sehr genau analysiert haben. In den Medien dagegen hört man dazu selten derart deutliche Worte wie die des Philosophen Christoph Menke in der Zeit.
Um nicht missverstanden zu werden, wer nicht sieht, welche enormen Vorteile und Erleichterungen die europäische Integration gebracht hat, muss blind oder dumm oder nie auf Reisen sein. Aber wenn es uns um einen politischen und kulturellen Raum geht, der nicht von den Gesetzen des Kapitals beherrscht wird, und so ist es, darum geht es uns, worum sonst, warum sollten wir dabei an Europa denken? Warum sollten wir glauben, dass Europa so, wie es ist und absehbar werden wird oder kann, dieser Raum ist. Die Idee eines solchen autonomen Raums, eines Raums der Autonomie, ist die Idee der Demokratie, von der wir gerade wieder die Marx'sche Lektion lernen, dass sie mit Kapitalismus nicht zu haben ist. Mit dieser Idee der Demokratie hatten und haben die Regelungen und Maßnahmen, durch die in den letzten 50 Jahren Europa als eine handlungs-, eine regierungsfähige Einheit etabliert wurde, nichts zu tun. Europa steht, im Gegensatz von Demokratie und Kapitalismus, nicht auf der Seite der Demokratie.
Dieses gegensätzliche Verhältnis von Kapitalismus und Demokratie ist in den Gründungsvereinbarungen der Europäischen Gemeinschaft als bloßer Wirtschaftsgemeinschaft bereits angelegt.
Kapitel 1: Die Europäische Gemeinschaft und ihre wirtschaftsliberale Ausrichtung.
1958. Der erste Kommissionspräsident der EWG, Walter Peter Hallstein, ein deutscher Jurist und Politiker der CDU, erklärte, dass Europa wesentlich Rechtsgemeinschaft sei. Die Rechtswissenschaftler Christian Jörges und Florian Rödel ordnen diese Aussage in die Zeitgeschichte ein.
Das Projekt der europäischen Integration wurde nicht als ein Experiment supranationaler Demokratie, sondern unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs und seiner verheerenden Auswirkungen auf die europäischen Volkswirtschaften auf den Weg gebracht. Es sollte dauerhaften Frieden zwischen ehemaligen Feinden sicherstellen. Es setzte auf eine Integrationsstrategie, die zwischen den sehr unterschiedlichen Zielen und Ängsten Deutschlands auf der einen Seite und denen der alliierten Siegermächte auf der anderen Seite vermitteln musste. Sie setzte, was kaum überraschen kann, auf primär ökonomische Ziele und eine technokratische Politik.
Christian Jörges hat Europa in der Frühphase des Einigungsprozesses unter die Lupe genommen und sieht den deutschen Ordoliberalismus am Werk, der in den 20er Jahren, in einer ebenfalls von Wirtschaftskrisen und sozialen Spannungen geprägten Zeit, als ein damals neuer wirtschaftspolitischer Ansatz entstanden war. Ein Ansatz, der sich gegen staatsinterventionistische und sozialistische Modelle einerseits wendete, aber andererseits auch gegen einen Liberalismus, der den Staat am liebsten ganz aus dem Wirtschaftsgeschehen verbannt sähe. In der Nachkriegszeit erfuhr der Ordoliberalismus als deutsche Spielart des Neoliberalismus eine Neufassung und stand bei der Taufe der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft Pate.
Es handelte sich dabei nicht um einen Laissez-faire-Liberalismus, vor allem deshalb nicht, weil dem Staat die Aufgabe zugewiesen wurde, die Ordnung der Wirtschaft zu gewährleisten.
1957. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die EWG, hatte sich mit dem Ziel der Förderung einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik gegründet. Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande und die Bundesrepublik unterzeichneten den EWG-Vertrag, auch römische Verträge genannt. Sie haben auch durch alle späteren vertraglichen Erneuerungen hindurch Geltung behalten. Die rechtliche Konzeption der EWG charakterisieren Christian Jörges und andere dabei als eine sogenannte Wirtschaftsverfassung.
Die im EWG-Vertrag garantierten Freiheiten, die Öffnung der Volkswirtschaften, die Diskriminierungsverbote und die Verpflichtung auf ein System unverfälschten Wettbewerbs ließen sich als Entscheidung für eine Wirtschaftsverfassung interpretieren, die den ordoliberalen Vorstellungen von den Rahmenbedingungen für ein marktwirtschaftliches System entsprach. Die EWG ließ sich als Rechtsordnung darstellen, die dem Erhalt wirtschaftlicher Freiheiten und dem Schutz des Wettbewerbs durch supranationale Institutionen verpflichtet war und eben hierdurch eine konstitutionelle Legitimität gewann, die von der des demokratischen Nationalstaats unabhängig war.
Beim europäischen Recht handelt es sich um eine eigenständige Rechtsordnung, eine vom nationalstaatlichen Recht wie vom Völkerrecht unabhängige Ordnung. Eine Rechtsordnung allerdings ohne eigentliche Verfassung, die auf einem sukzessive sich erweiternden Ensemble von Verträgen fußt, für deren Auslegung und Anwendung der Europäische Gerichtshof sorgt. Christian Jörges und Florian Rödel zufolge konzentrierte sich das entstehende europäische Recht auf den Aufbau eines gemeinsamen Marktes. Soziale Fragen seien dabei auf der Ebene des nationalen Rechts verblieben. Anders gesagt, hat sich die EWG mit ihrer Wirtschaftsverfassung von Anbeginn an eine Rechtsordnung gegeben, in der sich die Privilegierung von Wirtschaftsinteressen gegenüber wohlfahrtsstaatlichen Zielen im Recht bereits verfestigt hat. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch die These des kanadischen Politologen Stephen Gill. Er argumentiert, dass sich im Zuge der Globalisierung ein neuer Konstitutionalismus auf globaler Ebene herausgebildet habe. Dieser Konstitutionalismus manifestiert sich in transnationalen Institutionen wie der Welthandelsorganisation, dem Internationalen Währungsfonds, den Freihandelsabkommen wie NAFTA, CETA, TTIP und TISA, aber auch einem grenzübergreifenden Gebilde wie der EU. Und er erzeugt neuartige Formen eines transnationalen Rechts und marktliberaler Rechtsstaatlichkeit. Gill zufolge bildet er einen Regierungsrahmen, sowohl regional als auch international.
Er ist bestrebt, ökonomische und politische Prozesse von einer breiten politischen Verantwortlichkeit zu separieren, um die Regierungen gegenüber der Disziplin des Marktes empfänglicher und gegenüber demokratischen Kräften und Prozessen entsprechend weniger empfänglich zu machen. Der neue Konstitutionalismus ist mithin die politisch-rechtliche Dimension des umfassenderen Diskurses des disziplinierenden Neoliberalismus. In diesem Diskurs geht es vor allem darum, die Eigentumsrechte und Freiheiten der Investoren zu sichern und den Staat und die Arbeit unter die Disziplin des Marktes zu unterwerfen. Die entscheidende strategische Bedeutung des neuen Konstitutionalismus besteht darin, dass er versucht, die Macht des Kapitals gerade langfristig politisch zu verankern.
Kapitel 2: Die Intensivierung der neoliberalen Integrationsweise.
EEA oder ein einheitlicher europäischer Akte.
Vertrag von Amsterdam, Vertrag von Lissabon.
1992. Am 7. Februar wurde der Vertrag von Maastricht unterzeichnet. Er ist auch als Vertrag über die Europäische Union bekannt. Aus der EWG ist damit die EU geworden. Kernstück des Maastricht-Vertrags ist die Wirtschafts- und Währungsunion, die zur Einführung des Euro führte. Er veränderte das Gemeinschaftsrecht erheblich. Die Aufnahme eines Landes in die Währungsunion wurde an die Erfüllung wirtschaftlicher Kriterien geknüpft, die sogenannten EU-Konvergenzkriterien oder Maastricht-Kriterien, die in der Hauptsache eines gewährleisten sollen: Haushaltsdisziplin. Mit dem die Wirtschafts- und Währungsunion 1997 ergänzenden Wachstums- und Stabilitätspakt wurde das Kriterium der Haushaltsstabilität auf Dauer gestellt. Der Pakt wurde geltendes Recht. Und zwei der Konvergenzkriterien galten jetzt auch über den Euro-Eintritt hinaus. Die Höhe des jährlichen Haushaltsdefizits der Euro-Länder wurde auf 3% ihres Bruttoinlandsprodukts begrenzt und die öffentliche Verschuldung auf 60% ihres Bruttoinlandsprodukts. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl konnte sich mit automatischen Sanktionsmechanismen bei Nichteinhaltung der Konvergenzkriterien nicht durchsetzen. Doch auch so waren den Nationalstaaten in Sachen Fiskaldisziplin die Hände nun gebunden. An eine alternative, nicht neoliberale Wirtschaftspolitik war nicht mehr zu denken. Die Rechtswissenschaftler Andreas Fischer-Lescano und Kolja Möller sprechen von der marktliberalen Konstitutionalisierung der Europäischen Union.
Das europäische Recht hat den Binnenmarkt stabilisiert und ihm eine marktliberale Rechtsform zur Verfügung gestellt, die teilweise selbst in das Recht der Mitgliedstaaten eingegriffen und zu Liberalisierungsschritten geführt hat.
Der Sozialwissenschaftler Bastian van Apeldoorn, der weniger die rechtliche als vielmehr die politisch-ökonomische Seite im Blick hat, diskutiert die Bedeutung der zwei Hauptziele des europäischen Integrationsprozesses, für die Maastricht steht, nämlich die Schaffung und Vertiefung des europäischen Binnenmarkts sowie die Schaffung einer Währungsunion.
Damit einherging, dass soziale, ökologische oder andere denkbare Ziele nachrangig wurden und eine effektive Vertiefung in Richtung einer politischen Vereinigung, über die der neue europäische Binnenmarkt in ein supranationales, den Markt korrigierendes regulatives Rahmenwerk eingebettet worden wäre, nicht verfolgt wurde. Das Ergebnis war ein asymmetrisches Europa, in dem transnationalem Kapital maximale Freiheit eingeräumt wurde, während die Wohlfahrtsstaaten in Konkurrenz zueinander traten, um dieses mobile Kapital anzuziehen oder zu halten.
Sozialstaatliche Errungenschaften wurden jetzt wirtschaftlichen Interessen untergeordnet. Das heißt, die einzelnen Mitgliedstaaten begannen zum Beispiel, um die Lockerung des Kündigungsschutzes oder die Aufweichung der Flächentarifverträge zu konkurrieren. Aus dem Wohlfahrtsstaat wurde ein nationaler Wettbewerbsstaat.
Was im Eurospeak uneingeschränkter Wettbewerb heißt, ist so Teil der informellen Verfassung der Europäischen Union geworden.
Der Vertrag von Maastricht kam vor das Bundesverfassungsgericht. In den Argumenten der Beschwerdeführer ging es unter anderem auch darum, dass die Nationalstaaten Souveränitätsrechte an die EU übertragen müssten und dadurch das Demokratieprinzip in Frage stünde. Das Bundesverfassungsgericht segnete den Maastricht-Vertrag schlussendlich doch ab. Kritiker sagen, es habe allerdings widersprüchlich argumentiert. Zwar sollen dem Bundestag wesentliche Kompetenzen belassen werden, doch Christian Jörges zufolge nimmt das Argument dann, eine streng ordoliberale Kehrtwende.
Die Wirtschaftsintegration wurde als unpolitischer Prozess qualifiziert, der sich autonom und jenseits der Mitgliedstaaten vollziehe. Die Währungsunion benötige eine funktionale Legitimität, die über eine konstitutionelle Verpflichtung zu Preisstabilität und Vorschriften gegen übermäßige Haushaltsdefizite angemessen zu institutionalisieren sei. Mit der Verwirklichung solcher institutioneller Maßgaben, so die Schlussfolgerung des Gerichts, erledigten sich die Einwände gegen die demokratische Legitimität der wirtschaftlichen Integration. Mit anderen Worten, die Europäische Union darf sich als Markt ohne Staat konstitutionalisieren und ihre Mitgliedstaaten dürfen zu Staaten ohne Märkte werden.
Und noch etwas erwähnt Christian Jörges.
Weil die Währungsunion auf die Bundesrepublik angewiesen war, gewannen die deutschen Bedingungen europaweite Geltung.
Kapitel 3. Beispiel Fiskalpakt.
Strategie Europa 2020. Europäisches Semester. Makroökonomische Überwachung. EFSF. Europäische Finanzstabilisierungsfazilität.
EFSM. Economic Governance.
Economic Governance.
ESM. Europäische
Stabilitätsmechanismus.
SKS-Vertrag.
Bankenunion. Verträge für Wettbewerbsfähigkeit.
Januar 2013. Angela Merkel auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos mit einer Rede zur Zukunft der EU.
Wenn Europa heute in einer schwierigen Situation ist, müssen wir heute die Strukturreformen durchführen, damit wir morgen besser leben können. Und natürlich haben wir neue Instrumente gefunden, gesamteuropäische Instrumente und auch Instrumente der Solidarität. Das ist der permanente Stabilitätsmechanismus, auch ESM genannt.
Noch vor 5 Jahren sei es unvorstellbar gewesen, einen solchen permanenten Mechanismus zum Schutz des Euro zu haben.
Er ist jetzt in Kraft und das ist eine sehr, sehr gute Botschaft. Auf der anderen Seite haben wir für die finanzielle Solidität den sogenannten Fiskalvertrag eingeführt. Auch er ist jetzt mit Beginn des Jahres in Kraft getreten. Aber was uns noch fehlt, und daran müssen wir in diesem Jahr 2013 arbeiten, das ist die Frage, wie können wir sicherstellen, dass wir in den nächsten Jahren auch eine Kohärenz in der Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der gemeinsamen Währung bekommen.
Und Merkel deutet weitere Pläne an, die auch die Rechte der nationalen Parlamente betreffen.
Ich stelle mir vor, und darüber sprechen wir jetzt in der Europäischen Union, dass wir analog zum Fiskalpakt einen Pakt für Wettbewerbsfähigkeit machen, in dem die Nationalstaaten Abkommen, Verträge mit der Kommission schließen, wo sie sich jeweils sozusagen verpflichten, Elemente der Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, die noch nicht dem notwendigen Stand der Wettbewerbsfähigkeit in diesen Ländern entsprechen. Dabei wird es oft um Dinge gehen wie Lohnzusatzkosten, Lohnstückkosten, Forschungsausgaben, Infrastruktur, die Effizienz der Verwaltungen, die in nationaler Hoheit liegen, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das heißt also, die nationalen Parlamente müssten solche Verträge mit legitimieren, die dann abgeschlossen werden und verbindlich sind, sodass wir wissen, inwieweit sich im Euroraum auch die Wettbewerbsfähigkeit verbessert.
Die Vertreterin der Exekutive verlangt also noch vor jeder politischen Debatte, dass die Legislative solche Verträge mit legitimieren müsse. Eine Reihe von Rechtswissenschaftlern hat darauf aufmerksam gemacht, dass im Zuge der Krisenpolitik an vielen Stellen inzwischen rechtswidrig gehandelt werde. Das geschehe, weil reguläre Vertragsänderungsverfahren zu lange dauerten, möglicherweise Referenden zur Folge hätten und auch sachlich riskant sein könnten. Ist also die Herrschaft des Rechts auf europäischer Ebene überhaupt noch in Kraft? Vieles spricht inzwischen dagegen. Unter anderem, dass völkerrechtliche oder zwischenstaatliche Verträge abgeschlossen werden, die europäisches Recht aushebeln. Und zwar genau da, wo es soziale Rechte privilegiert. Dass Expertenkabinette wie die Troika geschaffen werden, die keine gesetzliche Grundlage hat. Dass die parlamentarische Mitbestimmung im Zuge von Notstandsverordnungen außer Kraft gesetzt wird. Der Rechtswissenschaftler Lukas Oberndorfer urteilt, der neoliberale Konstitutionalismus nehme inzwischen eine immer autoritärere Form an.
Da der Konsens für die neoliberale Integrationsweise und eine Vertiefung der Wirtschaftsunion zunehmend nicht mehr gegeben ist, erfolgt eine Flucht auch noch aus jenen Rechtssedimenten, die selbst das Ergebnis des neuen Konstitutionalismus sind. Um eine Vertragsänderung und die damit verbundenen Konsenserfordernisse zu umgehen, werden Instrumente neoliberaler Wirtschaftspolitik rechtswidrig in die europäische Verfassung eingepresst oder überhaupt nach dem Modell des Fiskalpaktes unter vollständiger Umgehung des Europarechts errichtet.
Florian Rödel konstatiert ebenfalls eine ausgesprochene Notstandsmentalität. Er nimmt den Fiskalpakt unter die Lupe, der Angela Merkel als Modell für die anvisierten Verträge für Wettbewerbsfähigkeit gilt. 2013. Der Fiskalpakt trat am 1. Januar in Kraft. Er stellt eine Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspakts von 1997 dar. In der Hauptsache geht es beim Fiskalpakt um eine Schuldenbremse in Gestalt eines Neuverschuldungsverbots. Das jährliche Haushaltsdefizit der Unterzeichnerstaaten darf jetzt 0,5% des Bruttoinlandsprodukts nicht mehr überschreiten. Staaten, die diese Defizitgrenze nicht einhalten, müssen der EU-Kommission und dem Europäischen Rat einen Maßnahmenplan zum Abbau ihrer Staatsschulden vorlegen und von diesen auch genehmigen lassen. Die EU-Kommission kann jetzt automatisch Sanktionen verhängen, mit Geldstrafen bis zu 0,1% der Wirtschaftsleistung. Bis 2018 muss die Schuldenbremse von den Unterzeichnerstaaten in nationales Recht umgesetzt werden. Und zwar vertragsgemäß, wie es heißt, durch verbindliche und dauerhafte, vorzugsweise verfassungsrechtliche Bestimmungen.
Ganz generell ist eine Schuldenbremse eine empfindliche Begrenzung des parlamentarischen Allerheiligsten, des Budgetrechts. Es ist das Allerheiligste nicht nur, weil es ein zentrales Instrument der parlamentarischen Kontrolle der Regierung ist, sondern auch, weil es das zentrale demokratische Terrain bietet für die gesellschaftlichen Verteilungsentscheidungen.
So der Rechtswissenschaftler Florian Rödel. Massiv aufgewertet wurden hier also die europäischen Exekutivapparate, Kommission und Rat, die mit weitreichenden Beschluss- und Sanktionskompetenzen ausgestattet wurden. Sie können Unterzeichnerstaaten disziplinieren, während die Parlamente auf nationaler Ebene entsprechend Macht einbüßten. Den nationalen Regierungen sind die Hände jetzt noch fester gebunden. Alternative Formen der Wirtschaftspolitik so gut wie ausgeschlossen. Rechtlich betrachtet, so Florian Rödel, handelt es sich beim Fiskalpakt um einen internationalen Vertrag,
der in Umgehung der unionsrechtlichen Gesetzgebungsverfahren eine intergouvernementale Nebenverfassung zum Primärrecht der Union statuiert.
Der Fiskalpakt, ein völkerrechtlicher Vertrag, hat also keine Grundlage im europäischen Recht selber und konnte auch überhaupt nur unter Umgehung des ordentlichen Vertragsänderungsverfahrens errichtet werden. Auch Andreas Fischer-Lescano kommt in seinem Rechtsgutachten zum Fiskalpakt zu dem Schluss, dass es sich um einen rechtswidrigen Vertrag handele. Unter anderem hat er die problematische Figur der sogenannten Organleihe, also die Einbindung der Kommission, des Rates und auch des Europäischen Gerichtshofs in die Durchsetzung des Fiskalpaktes in den Blick genommen. Schon wegen der fehlenden Zustimmung aller Mitgliedstaaten zu dieser Organleihe sei davon auszugehen, dass der Fiskalpakt formell europarechtswidrig sei. In diesem Zusammenhang sei auch ungeklärt, wie die Europäische Union überhaupt als Völkerrechtssubjekt in völkerrechtliche Verträge einzelner Nationalstaaten einbezogen werden könne. Außerdem müsse das Europäische Parlament dem Fiskalpakt zustimmen, denn bei Verfahren zu übermäßigen Defiziten sehe das Europarecht eine Beteiligung des Parlaments vor. Auch widersprechen die im Fiskalpakt vorgesehenen Sanktionsmöglichkeiten europäischem Recht. Und das sind nur die Haupteinwände gegen den Fiskalpakt. Andreas Fischer-Lescano und Lukas Oberndorfer bestehen darauf, dass es in jedem Fall darum gehe, zukünftig einen wilden Aufgabenzuwachs der Organe der Europäischen Union zu verhindern.
Alles andere würde die Büchse der Pandora öffnen. Die Ermöglichung einer unreglementierten und demokratisch auf europäischer Ebene nicht mehr kontrollierbaren Übertragung von Aufgaben an EU-Institutionen am Unionsverfassungsrecht vorbei.
Die EU-Kommission scheint durchaus um die Rechtswidrigkeiten zu wissen. Denn in einer Mitteilung heißt es:
Zwischenstaatliche Lösungen sollten nur als Ausnahme- und Übergangsmaßnahmen in Erwägung gezogen werden, wenn eine Lösung auf der EU-Ebene eine Änderung der Verträge erfordern würde.
Der Rechtswissenschaftler Lukas Oberndorfer sieht das Europarecht verletzt.
Damit spielt die Kommission auf die Flucht aus dem Europarecht nach dem Modellfiskalpakt an. Eine Präferenz für diesen erneuten Einsatz eines völkerrechtlichen Vertrages zur Umgehung jener Konsenserfordernisse, die eine Änderung der europäischen Verträge benötigt, lässt sich aus der Davoser Rede der deutschen Bundeskanzlerin entnehmen.
Ich stelle mir vor, und darüber sprechen wir jetzt in der Europäischen Union, dass wir analog zum Fiskalpakt einen Pakt für Wettbewerbsfähigkeit machen.
Aber gerade weil dieses Vorgehen deckungsgleich mit jenem zum Fiskalpakt wäre, lassen sich die dagegen vorgebrachten rechtlichen Argumente weitgehend übertragen. Dies gilt insbesondere für die zentrale Rolle der Kommission, deren Heranziehung, Organleihe, aus unionsrechtlicher Sicht unzulässig ist. Das in den Europarechtswissenschaften herrschende Verdikt, dass der Fiskalpakt unionsrechtswidrig ist, würde daher auch den Pakt für Wettbewerbsfähigkeit treffen.
Kapitel 4: Beispiel makroökonomische Überwachung und exekutive Entscheidungen.
Verträge für Wettbewerbsfähigkeit.
Dezember 2012. Der damalige Präsident des Europäischen Rats, Herman Van Rompuy, in seinem Abschlussbericht zur Vertiefung der Wirtschafts- und Währungspolitik.
Die Krise hat gezeigt, dass nicht nur der Überwachungsrahmen der Wirtschafts- und Währungsunion gestärkt werden muss, sondern auch ihre Fähigkeit, schnelle exekutive Entscheidungen treffen zu können, um so das Krisenmanagement in schlechten Zeiten und Wirtschaftspolitik in guten Zeiten zu verbessern.
Auch die makroökonomische Überwachung wurde im Zuge der Krisenbewältigung im Herbst 2011 eingeführt. Es geht dabei um die Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte in allen EU-Mitgliedstaaten. Ungleichgewichte wie hohe Leistungsbilanzdefizite, übermäßige Privatverschuldung, auch überhitzte Immobilienmärkte. Das sogenannte makroökonomische Ungleichgewichtsverfahren besteht aus zwei Verordnungen des Europäischen Parlaments und des Rats. Es ist, anders als der Fiskalpakt, in den europäischen Verträgen verankert und somit geltendes Unionsrecht. Die erste Verordnung, die für alle EU-Mitgliedstaaten gilt, die sogenannte Korrekturverordnung, sieht vor, dass ein Land, dessen Volkswirtschaft ein übermäßiges Ungleichgewicht aufweist, Kommission und Rat einen Maßnahmenplan vorlegen muss. An deren Empfehlungen ist es allerdings rechtlich nicht gebunden. Die zweite Verordnung über Durchsetzungsmaßnahmen zur Korrektur übermäßiger makroökonomischer Ungleichgewichte, die nur für die Euro-Länder gilt, ermächtigt den Rat, Sanktionen zu verhängen, also den betroffenen Mitgliedstaat auch mit Geldbußen zu belegen, falls er sich nicht an die empfohlenen Korrekturmaßnahmen hält. Florian Rödel hat sich vor allem die zweite Verordnung dieses neuen makroökonomischen Überwachungsregimes im Euroraum unter rechtlichen Gesichtspunkten genauer angesehen und gefragt, ob sie überhaupt im Kompetenzbereich der Union liegt. Er kommt zu dem Schluss, dass die im europäischen Primärrecht verankerten Verfahren, auf die sich die zweite Verordnung beruft, den Rat nicht zu Sanktionen ermächtigten. Die EU überschreite hier ihre Kompetenzen. Die Verordnung sei rechtswidrig. Lukas Oberndorfer hebt noch einen weiteren Aspekt des makroökonomischen Ungleichgewichtsverfahrens hervor.
Indem die Kommission allein dazu berufen ist, jährlich ein Scoreboard mit makroökonomischen Indikatoren zu erstellen, legt sie ohne Mitbestimmungsrechte des Europäischen Parlaments das Zielraster der europäischen Volkswirtschaften fest und beurteilt danach die wirtschaftliche Performance der Mitgliedstaaten.
Wenn man sich nun auch noch anschaut, welche Politikbereiche von der makroökonomischen Überwachung betroffen sind, dann, so Florian Rödel, stoße man auf Sachbereiche, die einem regulativen Zugriff der Union bislang verschlossen gewesen seien. Auch Eingriffe in ein Grundrecht wie das der Tarifautonomie, an dessen Einhaltung die Unionsorgane gebunden sind, gehörten dazu. In den südeuropäischen Krisenländern wurde die Verbindlichkeit von Tarifverträgen längst abgeschafft. Florian Rödel kommt zu dem Schluss:
Die demokratische Politik der Mitgliedstaaten wird gewissermaßen unter europäischer Aufsicht gestellt. Die Aufsicht interveniert, wenn für den betroffenen Mitgliedstaat übermäßige makroökonomische Ungleichgewichte festgestellt worden sind. In diesem Fall kann jeder Bestand demokratisch legitimierter Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialpolitik durch Weisungen des Rates bei inhaltlicher Federführung der Kommission korrigiert werden. Letztlich läuft die europäische Krisenstrategie mit ihren beiden Pfeilern Haushaltsdisziplin und makroökonomische Überwachung auf die Errichtung einer strukturell autoritären und unsozialen EU-Wirtschaftsregierung hinaus.
Rödel zieht aus seiner Analyse folgende Konsequenz:
Es kommt heute darauf an, sich mit allen zulässigen Mitteln gegen diese Regierungsstruktur zu wehren und, soweit möglich, auch ihre rechtlichen Grundlagen zu Fall zu bringen.
Kapitel 5: Autoritäre Wendung des neoliberalen Projekts.
Verträge für Wettbewerbsfähigkeit.
Immer wieder haben Rechtswissenschaftler die Exekutivzentrierung der gegenwärtigen europäischen Krisenpolitik in den Blick genommen. Gemeint ist damit die Selbstermächtigung von Europäischer Kommission, Europäischem Rat, aber auch Europäischer Zentralbank, die letztlich auf eine Aushebelung der nationalstaatlichen Parlamente hinausläuft. Hinzu kommt noch, dass es bisher nicht zu einer Stärkung des Europäischen Parlaments gekommen ist. Eigentlich wäre es Aufgabe des Europäischen Gerichtshofs, die Unionsorgane zu kontrollieren. Doch das sei nicht unproblematisch, schreibt der Rechtswissenschaftler Christian Jörges.
Die Rechtmäßigkeit der europäischen Gesetzgebungsakte, der Handlungen von Rat, Kommission und Europäischer Zentralbank, überwacht der Europäische Gerichtshof, EuGH. Wie wahrscheinlich ist es aber, dass die Klageberechtigten, die Mitgliedstaaten, das Europäische Parlament, der Rat, die Kommission, gegen Maßnahmen vorgehen, in die sie so tief verstrickt sind und dass dann auch der EuGH ihnen Recht gibt? Systematisch noch wichtiger: Wie weit und wie tief würde ein Urteil des EuGH in das Gefüge von europäischer, nationalstaatlicher und völkerrechtlicher Politik hineinreichen?
Christian Jörges Fazit:
Zum Hüter der Verfassung Europas in ihrer derzeitigen Ausgestaltung ist niemand bestellt.
Und er fragt weiter:
Erleben wir, wie Europa und seine Verfassung der Prozess gemacht wird? Haben wir es mit einem Ausnahmezustand zu tun, in dem die Stunde einer kommissarischen Diktatur geschlagen hat?
Bei der Diskussion des Ausnahmezustands kommt man um Carl Schmitt nicht herum. Der umstrittene Staatsrechtler war Vordenker des nationalsozialistischen Führerstaats. In Schmitts Politikverständnis war die Idee des Ausnahmezustands zentral. Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand verfügt, so sein Diktum. Christian Jörges stellt kritisch fest, dass sich in Carl Schmitts Werk Theoreme von frappierender Aktualität fänden.
Erosionen der Territorialstaatlichkeit, die eine Anpassung des internationalen Rechts, eine Umstrukturierung der internationalen Beziehungen und die Ablösung des klassischen Völkerrechts durch Normsysteme ankündigen, die man heute eher affirmativ als Governance Structures oder distanziert kritisch als Authoritarian Managerialism bezeichnet.
Dabei seien im gegenwärtigen Umgang mit der Krise nicht nur Schmidts Thesen zum Souveränitätsverlust der Nationalstaaten und der Entrechtlichung ihrer Beziehungen ernst zu nehmen.
Ebenso relevant sind seine Beobachtungen zum Machtzuwachs der Exekutive und der Usurpation legislativer Befugnisse durch Regierungen, die mit einer Praxis der Regierungsgesetze eine Ratio gubernativa durchsetzen. In der Praxis der europäischen, von Deutschland gewiss einflussreich mitbetriebenen Krisenpolitik kann man Elemente einer ins Autoritäre gewendeten, aber dabei nicht mehr verfassungsrechtlich gebundenen Ordnungspolitik finden.
Theoretikern, die auf die Krise mit einer Aktualisierung der Theorien von Carl Schmitt antworten und dabei für ein rechtlich ungebundenes Maßnahmenbündel gegenüber der geltenden Rechtsordnung zu argumentieren versuchen, stellt sich auch Andreas Fischer-Lescano ganz entschieden entgegen.
In diesem Denkparadigma gibt es kein unabhängiges Recht mehr. Das Recht wird zum Instrument europäischer Governance, von politischer Exekutive, wirtschaftlichen Global Players und starken Interessengruppen, die im Ausnahmezustand ex nihilo das Notwendige veranlassen. Das entzieht der europäischen Rechtsgemeinschaft ihre Existenzgrundlage. Das europäische Rechtssystem kann keinen Ausnahmezustand akzeptieren. Es kann auch nicht hinnehmen, dass eine rechtliche Kompetenzordnung durch politisch-funktionalistische Erwägungen ersetzt wird. Wenn eine Instanz unabhängig vom Recht entscheidet, gibt es kein Recht. Solange die europäischen Verträge in Kraft, die Grundrechtecharta in Geltung und die regionalen und globalen Menschenrechtskonventionen verbindlich sind, kann die Ordnung der Legalität nicht durch politische und wirtschaftliche Entscheidungsträger suspendiert werden. Die Maßnahmen der Krisenbewältigung sind nicht unabhängig von der rechtlichen Normalordnung zulässig, sondern nur dann, wenn sie im Rahmen dieser Ordnung gerechtfertigt sind.
Allerdings, und darauf weisen Andreas Fischer-Lescano und Kolja Möller hin, gibt es noch eine weitere Antwort auf die derzeitige Krisenpolitik. Es ist die euroskeptische, die nicht nur im rechtspopulistischen Lager, sondern auch in Teilen der Linken zu finden ist, die für eine Rückkehr zu nationalstaatlichen Lösungen plädiert. Dabei werde nicht nur übersehen, dass die Sozialstandards auch in den EU-Mitgliedstaaten alles andere als Ausdruck höchster sozialer Gerechtigkeit seien, sondern auch, dass es zwischen europäischen Institutionen und nationalstaatlichen Exekutiven eine Allianz gebe.
Die Verteidiger der nationalen Trutzburg blenden zu schnell aus, dass die Nationalstaaten gerade die treibenden Kräfte einer zunehmenden Neoliberalisierung in Europa darstellen.
Fischer-Lescano und Möller sehen gerade im Fiskalpakt ein Beispiel dafür.
Der Fiskalvertrag ist eine Strategie der Nationalstaaten, Europa sparpolitisch zu überholen und eine neoliberale Politik, für die selbst in der EU die Mehrheit fehlte, über den europarechtswidrigen Weg eines völkerrechtlichen Bypasses zu den EU-Verträgen weiter zu verfestigen und mit Ewigkeitsgarantien zu versehen. Es liegen keine vertikalen Konflikte EU-Recht versus nationales Recht, sondern horizontale Rationalitätenkonflikte europäische Marktlogik versus europäische Sozialstaatlichkeit vor.
Für Lukas Oberndorfer und andere zeigt sich darin auch, dass das europäische Recht dem neoliberalen Projekt inzwischen zu eng geworden sei, weshalb zu europarechtswidrigen Maßnahmen wie dem Fiskalpakt oder der makroökonomischen Überwachung gegriffen werde.
Kapitel 6: Skizzen für ein demokratisches europäisches Projekt.
Recht auf Arbeit. Koalitions- oder Vereinigung.
Recht auf Kollektivverhandlung.
Recht auf soziale Sicherheit.
Soziales Recht.
Recht auf besondere gesetzliche, wirtschaftliche und sozialen Schutz der Familie.
Recht auf eine Wohnung.
Schutz alter Menschen.
Schutz vor Armut.
Mai 2014. Der damalige Spitzenkandidat der Europäischen Linkspartei für die Europawahl beim Berliner Parteitag der Deutschen Linkspartei, Alexis Tsipras.
Der Kandidat der Europäischen Linken verbindet, was der Neoliberalismus trennt. Die Linke vereint die Menschen in Europa durch ein politisches Projekt für die Wiederherstellung eines demokratischen, sozialen und ökologischen Europas.
Seit Syriza in Griechenland regiert, haben sich in den europäischen Kräfteverhältnissen erste Risse gezeigt. Der Konsens bröckelt. Vor allem in den südeuropäischen Krisenländern, wo sich in den vergangenen Jahren wegen der Sparmaßnahmen im sozialen Bereich starke neue soziale und politische Bewegungen gebildet haben. Sie haben in Griechenland Syriza zur Macht verholfen. In diesem Kontext ist auch die Forderung nach einem verfassungsgebenden Prozess laut geworden. Ein Prozess für eine europäische Verfassung, die demokratisch ausgehandelt und legitimiert wäre. Eine echte europäische Verfassung als Voraussetzung für ein soziales Europa. Auch Fischer, Lescano und Möller fassen einen solchen Prozess ins Auge.
Die Verfassung Europas kann nicht das Ergebnis einer neuerlich gubernativen Rechtsetzung durch die Regierungen und Bürokraten und Bürokratinnen sein, die dann in nationalen Referenden als alternativlos akklamiert werden, sondern muss aus einem demokratisch organisierten Prozess heraus entstehen. Für diesen Verfassungsprozess ist ein europäischer Konvent notwendig, der sich von den Vorgängerinstitutionen deutlich unterscheidet.
Ein Konvent, dessen Repräsentanten demokratisch gewählt werden. Nicht einzelne nationale Volksabstimmungen schweben den beiden Wissenschaftlern vor, sondern ein gesamteuropäisches Referendum nach einem einheitlichen Wahlgesetz, in dem die Verfassungsvorlage zur Disposition stünde.
So kann gerade ein Konventsprozess das Terrain bereiten, auf dem sich eine handlungsfähige politische Opposition herausbilden kann. Das ist jedenfalls die Minimalbedingung dafür, dass die europäische Gesellschaft sich die verfassungsgebende Gewalt aneignet und die Demokratie in Europa revitalisiert.
Fischer, Lescano und Möller sehen im verfassungsgebenden Prozess einen ersten Anknüpfungspunkt für ein soziales und demokratisches Europa von unten. Einen weiteren machen sie in der Wiedergewinnung der haushalts- und sozialpolitischen Handlungsfähigkeit in Europa aus. Hier gehe es vor allem darum, rechtliche Vorkehrungen zu treffen, um die hohen Sozialstandards einzelner Mitgliedsländer nicht durch Harmonisierungsmaßnahmen nach unten anzugleichen.
Soziale Rechte im Nationalstaat müssen einen veränderten, einen europäischen Status erhalten. Sie sind keine nationalen Spezifika und damit rein nationales Recht, sondern Ausdruck europäischer Wohlfahrtsstaatlichkeit.
Ins Auge zu fassen wäre unter anderem auch die Einrichtung eines europäischen Sozialgerichtshofs, der soziale Rechte durchsetzen könnte. Außerdem müsste die EU die universellen Menschenrechte anerkennen. Und nicht zuletzt müssten nicht nur die politischen Institutionen der EU an die sozialen Rechte gebunden werden, sondern auch deren Märkte und Unternehmen.
Stille Revolution oder von der Verrechtlichung neoliberaler Verhältnisse in der EU. Ein Dossier von Barbara Eisenmann. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2015. Es sprachen Claudia Mischke, Axel Gottschick und Hendrik Stickern. Ton und Technik Hendrik Manuk und Katrin Fidorra. Regie und Redaktion Karin Beindorf.